Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, 40 Kilometer nordöstlich von Hanau, mal in Wächtersbach zu sein. Für mich also das erste Mal. Ich wusste auch gar nicht, was mich hier so erwartet, also wie viele Menschen mich hier erwarten und ob sie nun jünger oder älter sind. Aber jetzt sehe ich das ja zum ersten Mal. Schön. Das ist sozusagen der Auftakt für die Allianz Gebetswoche. Und das Thema für die Allianz Gebetswoche in diesem Jahr 2014 lautet mit Geist und Mut. Und wenn man so in eine fremde Gemeinde kommt, dann überlegt man, worüber kann ich predigen? Und ich dachte, predige ich heute über den Geist, also Leben im Geist. Und morgen bin ich in Hanau in einer anderen Gemeinde, da werde ich dann über den Mut predigen. Also konnte ich mir das ein bisschen aufteilen. Ich hoffe, dass niemand sagt, ach schade, hätte er doch heute über Mut predigen sollen. Naja, vielleicht nächstes Mal dann. Es ist ja immer ein bestimmtes Land, was die Allianzgebetswoche vorbereitet. In diesem Jahr ist es Tschechien. Und sie haben das so vorbereitet, dass man im Alten Testament über den Kaleb nachdenkt. Ich denke, darf ich du sagen, ihr wisst, wer Kaleb ist im Alten Testament. Mose und Aaron hatten ja 12 Männer gewählt und Kaleb hatte den Stamm Juda bekommen. Und dann hatten sie diesen Geheimauftrag, 40 Tage lang das Land zu erkunden. Und das war schon sehr spannend. Ich habe das als Kind und Jugendlicher immer gerne gelesen, so die alttestamentlichen Geschichten. Und die durften nicht ängstlich sein. Sie brauchten Mut, aber dann sind ein paar Dinge schiefgegangen. Eine ganze Generation musste sterben. Nur Josua und Kaleb waren diejenigen, die dann trotzdem mit der nächsten Generation hinein durften. Dann heißt es dort so schön, in Kaleb war ein anderer Geist. In Kaleb war ein anderer Geist. Und ich habe dann so gefragt, ja, macht das denn einen Unterschied? Leben im Geist. Einer meiner geistlichen Väter, Peter Strauch, hat vor Jahren mal ein Buch geschrieben und wir haben immer wieder auch darüber gesprochen. Er hat dann gesagt, was würde eigentlich passieren, wenn es von heute auf morgen den Heiligen Geist gar nicht mehr gäbe? Würde sich dadurch irgendetwas in unserem Leben ändern? Also wenn es einfach gestrichen wäre, würde sich dadurch für uns persönlich irgendetwas ändern? Oder würden wir genauso weiterleben, wie wir es bisher auch getan haben? Macht es einen Unterschied, im Heiligen Geist zu leben? Das ist jetzt schon ein bisschen weit, wenn wir nochmal zurückgehen. Ich lese das gleich. Ich hatte mal das Symbol der Kirche des Nazareners. Ich finde das ja ganz toll hier, das Buch und den Geist und natürlich das Kreuz. Das sind ja die drei wichtigen Dinge bei der Kirche des Nazareners, aber eben auch der Geist, relativ groß dargestellt durch die Taube. Also macht es einen Unterschied, in diesem Heiligen Geist zu leben. Wenn man Menschen fragt, wer ist eigentlich ein Christ? Dann bekommt man ja sehr unterschiedliche Antworten. Ihr könnt das mal ausprobieren. Auch in Wächtersbach wird das sicherlich so sein. Wir leben in einem christlichen Abendland. Das denken jedenfalls die meisten, dass Deutschland so ein christliches Abendland ist. Und dann sagt jemand, ich bin Deutscher, also bin ich auch Christ. Oder jemand antwortet, Christ ist jeder, der nicht Jude ist. Oder jemand sagt, ein Christ ist jemand, der betet und zur Kirche geht. So, als ob der Besuch im Hühnerstall jemanden zu einem Hühnchen macht. Oder ein Christ ist jemand, der Mitglied einer Kirche ist. Aber die Mitgliedschaft in einem Hundeverein macht ja auch niemanden zu einem Hund. Oder wer getauft ist, das ist ein Christ. Und ich denke, Wenn jeder Fisch im Wasser deinen Namen kennen würde, das macht dich nicht zum Christen. Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Und da ist diese Stelle aus Römer 8. Lese mal die Verse 5 bis 17. Dort wird nämlich gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen und was für Christsein charakteristisch ist. Und dann erklärt Paulus hier die Rechte und Pflichten eines Christen. Ihr könnt das mitlesen, ich hoffe, es ist groß genug. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt, und wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist Gottes von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Also das Erste, was hier deutlich wird, ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen. Wer, Vers 5, wir können... Vielleicht der Mann am Beamer, ja, es ist ein Mann, der Mann am Beamer, wir können immer wieder mal in den Text dann zurückgehen. Ich gehe so die Verse so ein wenig durch. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Also das ist der erste Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Die Art, wie wir denken und was wir wollen oder was wir wünschen. Ich bin in meinem Leben praktisch nie in einem Verein gewesen, weil meine Eltern wollten, dass wir auch in die Kirche gehen, dass wir in der Gemeinde sind. In einem einzigen Verein war ich mal, in einem Segelverein. Ich bin also gesegelt mit dem Segelboot, nicht mit dem Segelflieger, das hätte ich auch gerne gemacht, mit dem Segelboot. Und wenn man so Segelboote auf dem Wasser sieht, dann haben sie alle denselben Wind, aber sie fahren unterschiedlich schnell. Manchmal in ganz unterschiedliche Richtungen, obwohl es ein und derselbe Wind ist. Warum? Der Unterschied besteht einfach in dem Ruder und in der Art, wie man die Segel gesetzt hat. Und das ist im Leben nicht anders. Die Lebensumstände können für zwei Menschen ganz ähnlich sein. Aber die Art zu denken, die Art, Wünsche zu verwirklichen, das treibt einen Menschen voran. Manchmal immer näher zu Gott und manchmal immer weiter von Gott weg. Wir alle leben im Grunde in derselben Welt, in dieser Kultur, in diesem Klima. Wir alle haben Probleme. Das ist manchmal, diese Probleme sind manchmal viel ähnlicher, als uns lieb ist. Und auch Christen sind davon ja nicht ausgenommen. Der Unterschied liegt also, das ist das Erste, in der Art unseres Denkens. Und das sind die Wünsche, die wir umsetzen wollen. Wer seinen menschlichen Trieben und Wünschen folgt, schreibt Paulus, der lebt im Grunde unmoralisch. Dem geht es um Geld, dem geht es um Sex, dem geht es um Autos, um jugendliche Schönheit, der braucht Drogen und Fußball, der braucht Ansehen und Sicherheit. Alles sehr menschliche Wünsche. Und ich will nicht sagen, dass sie grundsätzlich alle schlecht sind, aber sie sollen nicht die Nummer eins in unserem Leben sein. Und demgegenüber orientiert sich ein Christ mit seinem Leben an dem, was der Geist Gottes will. Also was Gott will, darüber denkt er ständig nach. Danach handelt er. Der Geist Gottes beeinflusst sozusagen die Gedanken, die Ideen, die Werte. In Galater 5 schreibt Paulus mal, gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach. Ist allen klar, wohin das führt? Zu einem sittenlosen Leben. Unzucht und hemmungsloser Zügellosigkeit, zur Anbetung selbstgewählter Idole und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, unberechenbare Eifersucht, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in das Reich Gottes kommen. Und dann schreibt er weiter im nächsten Vers, dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Also die Art unseres Denkens und unserer Wünsche, das ist sozusagen das erste Kriterium für ein Leben im Geist. Das zweite ist der Unterschied im Lebensstil. Vers 6, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zur Verzweiflung und zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Also wer an Jesus Christus glaubt, der erlebt Frieden und der kann leben. Wer ohne Gott lebt, der erlebt immer wieder diese Trennung. Er fühlt sich einsam, ist voller Sorgen, er trägt Schuldgefühle mit sich herum, lebt irgendwie isoliert und fühlt sich abgelehnt, reagiert empfindlich und verärgert oder wütend, ist deprimiert und oft verzweifelt. Viele Menschen verwechseln einfach Leben mit Existenz. Natürlich kann ein Mensch auch ohne Jesus existieren, aber wir sollten es nicht Leben nennen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um was zu bringen? Um Leben zu bringen. Und deswegen ist hier der Kontrast von Leben und Tod. Also ein Unterschied im Lebensstil. Ein drittes ist unsere Einstellung, wenn wir Christen sind, unsere Einstellung gegenüber Gott. Von unserem Wesen her lehnen wir Menschen uns gegen Gott auf, weil wir seine Gebote nicht erfüllen und auch gar nicht erfüllen können, schreibt Paulus. Die Bibel sagt, dass ein Nichtchrist gegenüber Gott immer irgendwie feindlich denkt. Es ist ständig ein Leben in Rebellion. Ich entscheide selber, was ich tue. Ich bin selber Gott. Mir braucht niemand sagen, was ich tun soll. Ich lebe mein Leben. Ich treffe meine Entscheidungen. Und so zu leben ist im Grunde immer eine feindliche Haltung gegenüber Gott, weil hier nicht zur Geltung kommt, dass Gott, was Gott mit jedem Menschen, dass er gute Absichten hat, dass er das umsetzen möchte im Leben seiner Geschöpfe. Ein Christ sucht also danach, wie er sich Gott unterordnen kann, wie er seinen Willen tun kann, was Gott will. Und das ist der Grund, warum ein Christ immer wieder auch Frieden erlebt. mit Gott, während ein Nichtchrist immer wieder in Feindschaft gerät mit seinem Nächsten und auch im Letzten mit Gott. Und ein viertes wird hier deutlich, nämlich wie Gott das Ganze sieht, wie er das bewertet. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ist doch interessant, dass Gott hier offensichtlich sich das ansieht und wir würden sagen, Mensch, das ist doch ein ganz netter Kerl, dieser Mensch. Aber ohne den Glauben an Christus wird dieser Mensch niemals Gott gefallen. Wer an Jesus Christus glaubt und in einer engen Verbindung mit ihm lebt, der gefällt Gott. Und deswegen sucht Gott nach Menschen, die seinem Sohn Jesus Christus vertrauen, die ihr Leben ihm anvertrauen. Was charakterisiert solch einen Menschen, der nun im Geist lebt? Paulus spricht ja hier in diesem Abschnitt darüber und wir können hier so ein paar Dinge aufzählen. Wir könnten sagen, naja, wer ein Christ ist, der nimmt irgendwann in seinem Leben Christus ganz bewusst in seinem Leben auf, der glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Das ist jemand, der ist erfüllt mit dem Geist Gottes, der kann lieben, der kann vergeben. Aber Paulus konzentriert die Antwort hier auf nur einen einzigen Punkt. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Also Paulus sagt hier, im Leben eines Christen wohnt ganz selbstverständlich der Geist Gottes. Bei einem Nichtchristen, muss man sagen, ist da Fehlanzeige. Als Jesus sich auf das Sterben am Kreuz vorbereitete, da gab er seinen Nachfolgern noch sehr wichtige Anweisungen. Er sagte, dann werde ich den Vater bitten, dass er an meiner Stelle jemanden zu euch senden soll, der euch helfen wird und euch nie verlässt. Johannes 14, Vers 16. Wenn also Christus in dein Leben kommt, dann kommt der Geist Gottes in dein Leben. Die sind eins. Man kann den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist nicht einfach auseinanderreißen. Was tut der Heilige Geist? Er tut alles in unserem Leben, was für ein christliches Leben überhaupt wichtig und nötig ist. Er kümmert sich um dich. Er zeigt dir, wo es in diesem Leben lang geht. Er lehrt dich. Er tröstet dich. Er hilft dir. Er schützt dich. Er gibt dir Kraft. Er betet für dich. Also alles, was für ein christliches Leben nötig ist, kommt durch die Kraft des Geistes Gottes in unser Leben hinein. In 1. Korinther 12, Vers 13 wird gesagt, wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören darum durch die Taufe zu dem einen Leib Christi, ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Also durch die Taufe mit dem Heiligen Geist wirst du in den Leib Christi eingefügt. Umgekehrt, wer nicht getauft ist durch den Heiligen Geist, der gehört gar nicht zum Leib Christi. Und das ist im Grunde so ein Synonym für unsere Rettung. In Vers 9 hier, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Kennst du einen Christen, der den Heiligen Geist nicht hat? Der Heilige Geist hat eine Wohnstätte im Leben eines Christen gemacht. Aber damit es eine Wohnstätte bleibt, nicht bloß eine Wohnstätte bleibt, sondern der Heilige Geist immer auch die Nummer eins in unserem Leben ist, werden wir aufgefordert, uns kontinuierlich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Es heißt in Epheser 5, betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem liederlichen Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes heiligem Geist erfüllen. Das ist ja wie bei einem Glas. Ich weiß nicht, wenn ihr heute Abend nach Hause kommt oder vielleicht nachher schon, man kann ja so ein Glas 30 oder 100 Mal am Tag füllen und wieder entleeren. Wir werden nirgendwo aufgefordert, uns immer wieder taufen zu lassen im Heiligen Geist. Wir werden aber aufgefordert, uns erfüllen zu lassen. Deswegen ist hier der Vergleich mit dem sich betrinken. Was geschieht mit einer Person, die betrunken ist? Sie gerät früher oder später unter die Kontrolle des Getränkes, das mit Alkohol gefüllt ist. Und mit dem Geist erfüllt zu sein, bedeutet, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu leben, Tag für Tag. Das Dritte, wie kann ich nun wissen, dass ich überhaupt ein Kind bin? Also, dass ich jemand bin, der in diesem Geist, bei Kaleb wird gesagt, der hatte diesen anderen Geist, der in diesem Geist Gottes lebt. Wir leben ja im neuen Bund und nicht wie Kaleb im alten Bund. Und Paulus gibt uns hier vier oder fünf Kennzeichen, an denen wir das ablesen können. Und ich nehme euch einfach auf diese Reise nochmal mit in diese vier bis fünf Kennzeichen. Er schreibt über eine neue Beziehung zu Gott und benutzt Worte wie Sohn, Kinder, Vater, Erben, also lauter Begriffe aus dem Familienleben. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Was ist hier das erste Kennzeichen? Eine neue Kraft in deinem Leben. Eine neue Kraft. Vergleichbar mit der Kraft, die bei der Auferstehung Jesu von den Toten wirkte. War das eine kleine Kraft? Wenn jemand von den Toten auferstehen kann, habt ihr euch vielleicht auf dem Friedhof auch manchmal schon gewünscht, da könnte nochmal Kraft kommen und jemand steht auf, jemand wird nochmal auferweckt. Es ist dieselbe Kraft, die bei der Auferstehung Jesu wirkte und sie hilft uns, die Vergangenheit zu bewältigen. Sie hilft uns, die aktuellen Probleme zu überwinden. Sie hilft uns, dass wir als Person, als Mensch verändert werden. Das ist die Kraft, die durch den Heiligen Geist in einem Christen wohnt. Also eine neue Kraft in unserem Leben. Als Pastor haben wir immer wieder auch Seelsorgegespräche. Und manchmal denke ich, eigentlich so schade, dass Menschen so lange in ihrer eigenen Kraft herumrühren und nichts wirklich weiter passiert, anstatt die Kraft, die der Geist Gottes schenkt, in Anspruch zu nehmen und auf ihn zu vertrauen und in dieser neuen Kraft zu leben. Erstes Kennzeichen, eine neue Kraft in meinem Leben. Ein zweites Kennzeichen, wenn der Geist Gottes in mir wohnt, dann habe ich den Wunsch, das zu tun, was Gott will. Also bevor jemand Christ wird, ist es ja immer wichtig, dass ich das tue, was ich selber will. Hier steht, liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Was heißt das? Ich muss nicht mehr sündigen. Ich unterliege nicht mehr diesem Zwang. John Wesley hat das ja als einen wichtigen Punkt herausgearbeitet und die Kirche des Nazareners hat das dann auch gerne so übernommen. Aber es ist zunächst einfach eine biblische Grundlage. Ich unterliege nicht mehr diesem Zwang. Bevor jemand Christ wird, kann er nicht anders. Er wird immer wieder sündigen, obwohl er vielleicht an bestimmten Stellen aufhören möchte. Er hat nicht diese Kraft. Und deswegen erwarten wir als Pastoren, ich weiß nicht, bei dir wird das nicht anders sein, wir erwarten eigentlich nicht von einem Menschen, der noch gar kein Christ ist, dass er sich so verhält wie ein Christ. Das kann er gar nicht. Das wird niemals gelingen. Ohne diese Kraft des Heiligen Geistes wird die Lebensveränderung nicht gelingen. Auch Gott sagt oder erwartet nicht, dass jemand erst sein Leben völlig in Ordnung bringt, um diesen Menschen dann zu retten oder anzunehmen. Ohne den Heiligen Geist hat niemand die Kraft, den eigenen Wünschen und dem Verlangen der alten menschlichen Natur irgendetwas entgegenzusetzen. Wenn aber der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann gibt er jedem die Kraft zur Veränderung. Dann sind wir nicht mehr gezwungen, das zu tun, was wir gar nicht tun wollen. Denn wenn ihr euch weiter, Vers 13, von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Paulus macht hier deutlich, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes die Kraft da ist, all die Dinge zu beenden, die mein Leben zerstören wollen. Nicht in eigener, menschlicher Anstrengung, es ist der Geist Gottes, der frei macht, der unser Wünschen und unser Wollen verändert. Das ist also das zweite Kennzeichen. Ein Christ möchte das tun, was Gott will, was in Gottes Augen richtig ist. Ein drittes Kennzeichen, ich folge den Anweisungen des Heiligen Geistes. Vers 14, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Bevor ich Christ wurde, habe ich das getan, was die Allgemeinheit von mir erwartete. Und da war eine Menge Druck. Es allen recht zu machen, das ist nicht leicht. Oder ich folgte meinen eigenen Gedanken und Überlegungen. Ich orientierte mich an vielleicht psychologischen Erkenntnissen. Es gibt ja so viele Anweisungen im Leben, die alle den Anspruch erheben, folge mir, tu das, was ich sage. Und wer sein Leben Jesus Christus anvertraut, der bekommt einen anderen Chef in seinem Leben. Der folgt dem, was dieser neue Chef sagt, was Jesus sagt. Wie geht das? Durch das Lesen der Bibel, durch Gebet, durch innere Eindrücke, durch Situationen, die der Heilige Geist irgendwie vorbereitet. Oder durch den Rat guter Freunde und Christen. Vielleicht auch durch christliche Lehrer oder Pastoren, durch Leiter. Also da gibt es eine ganze Fülle von unterschiedlichen Möglichkeiten. Johannes 14 heißt es, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe, und ihr werdet es verstehen. Es kann also ein Bibelvers sein, der plötzlich sehr direkt zu dir spricht. Das ist in meinem Leben immer wieder passiert. Oder eine Predigt, wo ich das Gefühl habe, das meint ja genau mich. Woher wusste der mein Leben? Woher kannte der das alles? Das bedeutet nun nicht, dass wir ständig mit dem Handy herumlaufen, um die aktuellsten Botschaften direkt aus dem Himmel zu empfangen. Selbst Paulus wusste zu bestimmten Zeiten einfach nicht mehr weiter. Und er war dann verwirrt. Das gehört auch zum Leben eines Christen dazu. Aber es bedeutet auch, wenn irgendjemand hier sitzt und wenn du nie das Gefühl hattest, dass Gott in deinem Leben dich auf irgendeine Art und Weise erreicht oder anspricht, dann solltest du zumindest darüber nachdenken, ob es sein kann, dass der Heilige Geist gar nicht in dir wohnt und du vielleicht gar kein Kind Gottes bist. Denn das ist ein wesentliches Kennzeichen. Gott redet, du verstehst es und du folgst seinen Anweisungen. Ein viertes, was hier gesagt wird, ein viertes Kennzeichen, die Beziehung zu Gott ist nicht geprägt von Angst, sondern von Liebe. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Wer Christ wird, der erlebt nicht nur Vergebung der Sünden und ein Ende der Vergangenheit, sondern eine ganz neue Beziehung zu Gott. Nicht mehr geprägt von Pflichten und Verurteilungen, sondern das sind Menschen, die dienen Gott mit großer Freude und mit einer Leidenschaft. Ich bin sein Kind, er ist mein liebender Vater und nicht mehr der harte Richter. Da verändert sich etwas in dem Denken gegenüber Gott. Ich weiß, es gibt in unserer Generation viele Väter, die versagt haben, die schlechte Vorbilder für ihre Kinder waren. Viele Menschen haben Schwierigkeiten bei dem Begriff Vater überhaupt einen Zugang zu Gott, dem Vater, zu bekommen. Aber Gott ist nicht so, wie viele unvollkommene Väter sind, sondern es ist ein vollkommener Gott. Er macht euch zu seinen Kindern, bietet eine Beziehung, die frei ist von Angst. Und dann wird man in die Familie Gottes hineingeboren bzw. adoptiert. Die neue Geburt geschieht in dem Moment, wo der Heilige Geist in deinem Leben einzieht, wo er Wohnung macht, wo er beständig bei dir ist. Ohne dieses Geschehen sind wir zwar alle Gottes Geschöpfe, aber nicht Gottes Kinder. Wir werden es durch eine Auswahl, durch eine Entscheidung. Wir öffnen unser Leben Gott und sein Heiliger Geist zieht hinein. Das ist das fünfte Kennzeichen. Die Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind, heißt es hier in Vers 16. Also wenn man das im Griechischen wörtlich übersetzt, dann heißt das hier, dass wir durch den Heiligen Geist das Sohnesrecht eines Adoptierten bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal beschäftigt habt mit der Adoption von Kindern, vielleicht sogar Kinder adoptiert habt. Wer irgendwann mal damit beschäftigt war, der weiß, wie schwer das in unserem Land ist. Und dass man dabei auch sehr bewusst auswählt. Also meine Eltern hatten nicht die Wahl. Ich bin der Älteste von 5 Geschwistern und meine Eltern mussten das nehmen, was kommt. Ich glaube, sie sind sehr glücklich gewesen über ihre 5 Kinder, aber sie hatten nicht die Wahl. Sie mussten mich nicht adoptieren. Wer adoptiert, der wählt aus. Also das tut Gott. Er wählt dich als ein Mitglied aus, um dich dieser Gemeinde, der Familie Gottes hinzuzufügen. Obwohl er alle unsere Vorzüge kennt, aber eben auch alle unsere Macken und Kanten. Ist das nicht großartig? Und wer adoptiert wird, der erlebt zunächst die Annahme in die Familie und durch die Familie und bekommt die gleichen Rechte wie jedes andere Kind. Das Recht, welche Rechte bekommen wir? Das Recht beispielsweise mit Gott zu reden. Ich sagte ja am Anfang, es ist der Auftakt für die Allianz Gebetswoche. Ich glaube, ihr habt nur ein paar Abende hier in Wächtersbach. Wir haben in Hanau 8 Abende, an denen wir gemeinsam mit den verschiedenen Gemeinden und Kirchen beten. Das war jetzt der Blitz, aber nicht vom Himmel. Also wir haben das Recht, mit Gott zu reden, ihn um ganz konkrete Dinge zu bitten, ohne Furcht. Wenn jemand eine schlechte Beziehung zu einem anderen Menschen hat, dann vermeidet man es, jemanden überhaupt um etwas zu bitten, jemanden zu fragen. Man hat ja Angst, diese Person könnte Nein sagen oder könnte unangemessen reagieren. Viele gehen mit Gott ähnlich um. Ich habe Menschen erlebt, die sagen, ich will ja nicht unverschämt sein. Andere hätten dies und jenes doch viel nötiger als ich. Also ich will mich mal ganz schön zurückhalten. Wahrscheinlich sind das alles sowieso nur Kleinigkeiten bei Gott. Aber Gott ist da ganz anders. Der interessiert sich für unser Leben. Dieses Recht muss ich mir nicht erst erwerben, sondern wenn ich Kind Gottes bin und werde, dann habe ich das Recht, mit Gott zu reden und ihn um alles zu bitten, was mein Leben ausmacht. Ein paar Verse weiter heißt es, Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns noch etwas vorenthalten? Also wenn Gott dich so sehr liebt, dass er für dich seinen eigenen Sohn opfert, denkst du nicht, dass er sich um all das kümmert, was dein Leben ausmacht? Dass er sich um deine Finanzen kümmert, dass er sich um dein Alter und wie das alles werden wird kümmert, um deine Gesundheit oder vielleicht um deine schwierigen Beziehungen zu irgendwelchen Menschen. Du darfst ihn völlig befreit um alles bitten, ihm alles sagen, ohne Furcht. Wenn Gott uns diese innere Gewissheit gibt, ein Kind Gottes zu sein, dann ist das nicht hinfällig, wenn du zweifelst. Auch das gehört zum Christsein, dass wir zweifeln. In Vers 17 heißt es, als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Das heißt, alles, was Gott gehört, gehört auch seinen Kindern. Und ich denke, das müssen wir uns als Christen immer wieder bewusst machen. Wenn Jesus sagte, eins ist sicher, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater, dann müssen wir bekennen, dass wir manchmal weit davon entfernt sind. Gott hat seinen Kindern alles anvertraut und wir stehen manchmal vor Gott wie armselige Bettler. Könnt ihr euch vorstellen, ein Kind von einem Milliardär, solange es klein ist, hat es ja noch gar keine Ahnung, welchen Reichtum seine Eltern da eigentlich haben und welche Werte das in der Familie bedeutet. Aber wenn dieses Kind eines Milliardärs größer wird und heranwächst, dann wird es irgendwann hoffentlich den Vorteil und Gewinn erkennen. Alles steht ihm ja letztlich zur Verfügung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Christen wachsen, dass wir reifen. Denn je mehr wir als Christen in der Kraft des Heiligen Geistes und in seiner Weisheit reifen und wachsen, desto mehr werden wir erkennen, was Gott uns alles anvertraut hat. Und deshalb betet Paulus in Epheser 1, Gott, öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Bevor wir gleich eine Zeit der Stille haben, möchte ich mit uns beten und möchte einladen. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der vielleicht noch nie Gott darum gebeten hat, dass dieser Gott in sein Leben kommt, dass er dein Denken, dein Leben verändert. Und das ist keine Frage des Intelligenzquotienten oder irgendeiner liebenswerten Art, sondern es ist die Frage, ob du dem Heiligen Geist dein Leben umfassend zur Verfügung stellen willst. Und darum kannst du bitten. Und ich möchte das einfach tun. Wer das möchte, der kann im Grunde mitbeten. Es ist nicht entscheidend, dass wir irgendwie das äußerlich groß aufmachen, sondern das, was in unserem Herzen passiert, wenn ich das aufrichtig meine und wenn ich das aufrichtig will, das wird Gott hören. Und das wird dein Leben verändern. Wenn ihr möchtet und wenn ihr könnt, bitte ich euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir dürfen ganz konkret mit dir reden. Wir dürfen dich bitten um alles, was unser Leben ausmacht. Und du weißt, warum wir an diesem Abend hierher gekommen sind. Du weißt, was wir erwartet haben. Du weißt, in welcher Offenheit wir auch gegenüber dir hier sind. Und wir dürfen dich ganz konkret bitten, gerade da, wo wir das vielleicht noch nie getan haben, so ganz persönlich, Jesus Christus, ich möchte, dass du in mein Leben einziehst, dass du in mir wohnst. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte, dass du die Nummer eins in meinem Leben wirst und ich lerne dir in allem zu vertrauen. Vergib mir all das, was ich bisher falsch gemacht habe. Ich vertraue dir, dass du das tust. Verändere mein Herz. Zeig mir deinen Weg und deine Absichten mit meinem Leben. Hilf mir, dir in Liebe zu begegnen und nimm mir die Angst. Ich will nicht mehr länger gegen dich kämpfen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Du sehnst dich nach uns. Du möchtest uns helfen, all den Reichtum zu erkennen, den du uns geschenkt und anvertraut hast. Hilf uns zu wachsen und zu reifen, damit wir voller Freude das einsetzen, was du uns gibst und was dich ehrt. Amen.